Hast du, und ich weiß, dass du das schon mal getan hast, eine falsche Entscheidung getroffen, ein vorschnelles Urteil, weil dir Info gefehlt hat? Also zum Beispiel bei mir, ich war neulich Erdbeeren kaufen im Supermarkt und da gibt es immer zwei verschiedene Sorten. Ne? Es gibt die billigen und es gibt die teuren. Und automatisch gehe ich davon aus, dass die billigen schlecht sind und die teuren gut, ne? Weil das wäre ja nicht teuer. Wenn ich aber diese selben Erdbeeren selber gepflückt hätte im Feld, beim Biobauer, dann wüsste ich, preislich hätte ich billige Erdbeeren, qualitativ aber hochwertige. Das heißt, was mein Problem in diesem Moment war, dass ich einfach nicht die richtige Info hatte. Ich habe ein vorschnelles Urteil getroffen, weil mir was fehlte. Das ist ein banales Beispiel, aber wir machen das dauernd in unserem Leben. Wir treffen dauernd Urteile, und wir treffen dauernd Vorurteile. Ne? Rassismus ist, wenn es präsent ist in der Gesellschaft, das sind vorschnelle Urteile über Menschen, allein von der Hautfarbe. Was Leute anhaben, die Kleidung, wie groß ist die Familie, wie involviert sind sie in der Gemeinde, Alter, Geschlecht, alles mögliche. Wir treffen immer wieder Urteile und denken uns, ah, ich weiß etwas über diese Person. Aber wissen tun wir es nicht wirklich. Du und ich können nicht durchs Leben gehen, ohne diese Urteile zu fällen. Ne, also jede Person, die wir begegnen, machen wir das automatisch. Treffen wir Urteile, entscheiden wir, wie wir diese Person sehen und was wir über diese Person denken. Aber die wichtigste Entscheidung, das wichtigste Urteil, das du je im Leben fällen wirst über eine Person, ist die Frage, wer ist Jesus? Welches Urteil fällst du, wenn du Jesus begegnest? Wer ist Jesus? Woher weißt du das? Wo kommt deine Info her, dass du dieses Urteil treffen kannst? Wie kannst du dir sicher sein, dass du Jesus richtig kennst? Und wenn du glaubst, dass du ihn kennst, wie kannst du in dem Wissen über ihn weiter wachsen? Und unser Text heute hilft uns, diese Frage zu beantworten. Er hilft uns, Menschen zu werden, die richtig urteilen, die recht richten. Wir können durch den Text heute Menschen werden, die Jesu Lehre und seine Werke richtig einschätzen, damit wir die richtigen Schlussfolgerungen über Jesus treffen, die dann auch unser Leben beeinflussen. Und deswegen, um das zu tun, möchte ich erstmal beten. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du dich in deinem Wort uns offenbarst. Und das ist etwas Übernatürliches, dass das geschieht. Wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen dich, Heiliger Geist, um unsere Augen zu öffnen, um Jesus zu erkennen. Ich bitte, dass du das heute tust durch meine Worte. Öffne unsere Augen. Amen. Also bevor wir den Text heute genau anschauen, will ich uns nochmal kurz in die Situation nehmen, in der Jesus sich befindet. Wir gehen hier durchs Johannesevangelium durch. Die Textlesung war aus Kapitel 5, wir sind nun mittlerweile in Kapitel 7. Und wie Matthias uns letzte Woche schon gezeigt hat, sind wieder die Juden aus der ganzen Gegend, teilweise aus der ganzen Welt, nach Jerusalem gekommen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Und wer mehr Info über dieses Fest haben möchte, dem ermutige ich einfach nochmal die Predigt von letzter Woche zu hören. Da hat der Matthias das super erklärt. Ich gehe also gar nicht so groß darauf ein. Wichtig ist für uns, es ist eins der drei großen Feste und wir haben hier Tausende von Menschen aus der ganzen Gegend, die nach Jerusalem kommen. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, dieses Fest war immer in der Erntezeit, also zwischen September und Oktober. Also quasi jetzt. Und zwar vor entweder 1991 Jahren oder 1993 Jahren. Das ist nicht sonderlich relevant für den Text, aber es ist wichtig, dass wir wissen, dass unser Glauben auf historischen Ergebnissen basiert. Das Christentum ist nicht eine Geschichte, sondern es sind tatsächlich wahre Menschen, die in eine echte Stadt gegangen sind, die einer Person zugehört haben. Das, was wir in den Evangelien lesen, das sind Augenberichte, das sind Zeugnisse von Menschen, die waren da. Die hatten Fleisch und Blut, die hatten Hoffnungen, die hatten Ängste, die hatten Sorgen, die haben mit Sünde gekämpft. Jesus spricht in unserem Text mit echten Menschen. und er fordert sie zu etwas auf. Und weil auch Jesus mit echten Menschen spricht, ist es relevant für uns, weil Menschen sind Menschen, egal wo sie auf der Welt sind. Und die Wahrheiten, die Jesus ihnen damals gesagt hat, sind auch Wahrheiten für uns heute. Also es kommen Menschen aus der ganzen Welt zu diesem Fest. Die Stadt Jerusalem platzt aus allen Nähten. Und wir lesen in dem Text, dass es vor allem um eine Frage geht. Überall wird getuschelt. Jeder fragt sich, wer ist dieser Jesus? Manche kennen ihn. Seine Jünger sind da, sie kennen Jesus sehr persönlich. Jesus war schon mal in Jerusalem, das heißt, er hat schon Begegnungen gehabt mit der leitenden Elite der Stadt. Es gibt auch Menschen, die kommen aus Galiläa, die sind ihm vielleicht nachgefolgt. Und es gibt die Menschen von weit her. Auf jeden Fall haben wir alles verschiedene Menschen, die zusammenkommen. Sie fragen sich, wer ist Jesus? Und sie müssen das Gleiche lernen wie wir. Und das ist der Kern für diese Predigt. Sie müssen lernen, Jesus richtig zu richten. Sie müssen lernen, wie kann ich entscheiden oder wie kann ich Jesus richtig einschätzen. Ich muss ein Urteil fällen über diesen Mann. Wie schaffe ich das? Und spätestens seit Johannes 5, seit dem, was wir vor uns gelesen haben, gibt es eine Spannung um diesen Jesus herum. Vor allem durch das, was er gesagt hat und durch das, was er getan hat. Denn das haben wir in der Textlesung gelesen. Er sagt ja, dass sein Werk und das des Vaters gleich ist. Also er macht sich mit Gott selbst, er macht sich mit Gott gleich. Er setzt sich aufs gleiche Niveau. Also seine Lehre wirbelt schon die Leute auf. Er tut etwas hier, was ungewöhnlich ist. Und dann heilt er diesen Mann am Sabbat. Das heißt, er bricht auch noch die kulturellen Normen. Er tut etwas, was sich nicht gehört. Und beide dieser Punkte kommen auch heute in dem Text heute wieder vor. Das Volk damals, wie du und ich, können die Entscheidung erst dann treffen, über wer Jesus ist, wenn wir verstanden haben, was seine Lehre über ihn aussagt und was seine Werke über ihn aussagen. So, jetzt kommen wir aber zum Text. Ich lese in Johannes 7, Verse 14 fangen wir an. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er doch nicht gelernt hat? Das Erste also, was Jesu Zuhörer verstehen mussten, war seine Lehre. Im ersten Jahrhundert war die Schulausbildung der Juden relativ ähnlich, sagen wir mal so, oder vergleichbar mit dem, wie wir es heute haben. Es gab eine Art Grundschule, da gingen eigentlich alle jungen Männer hin. Lesen, schreiben, lernen, vor allem auswendig lernen der Tora, also des Alten Testamentes. Danach gab es eine Art weiterführende Schule für die Jungs ab Alter 13. Das waren jetzt schon wesentlich weniger, die dahin gegangen sind, aber es ging dann darum, nicht nur die Bibel also das Alte Testament auswendig zu lernen, sondern auch zu lernen, was die verschiedenen Rabbis der Vergangenheit gelehrt haben, also die Auslegung des Textes. Aber immer darum ging es zu wissen, was hat der vor mir gesagt. Und dann zur höchsten Ausbildung, zum Uni-Abschluss sozusagen, schloss sich dann ein Mann einem Rabbi an und folgte ihm nach und lernte von diesem Rabbi. Und erst wenn man diesen letzten Schritt abgeschlossen hatte, konnte man sich selbst Rabbi nennen. Die Verwunderung in Vers 15 kommt also daher, dass die Juden, und damit ist in dem Text oft diese leitende Elite gemeint, sie kennen die Rabbis und sie kennen deren Schüler und sie wissen, dass Jesus nicht einer von denen ist. Also sie fragen sich, wie kann dieser Mann lehren, wenn er doch keinen Abschluss hat? Der ist doch nicht qualifiziert. Und im Gegensatz auch zu den anderen, lehrt Jesus anders. Also zur damaligen Zeit ging das ungefähr so, es gab einen Text, der gelesen wurde und dann kam Rabbi und hat gesagt, also ne, meine Lieben, Rabbi so und so hat den Text so ausgelegt. Aha, okay. Dann kommt der Gegenspruch und sagt, ja, so und so hat das gesagt, aber Rabbi sowieso hat den Text anders ausgelegt. Und dann wurde ein bisschen hin und her diskutiert, über welche Auslegung, welche Schule richtig war. Und dann kam man zu einem Schluss, ich finde, Rabbi sowieso hat es besser gesagt oder Rabbi so und so. Fertig. Jesus macht es anders und deswegen verwundert er immer wieder die Leute, weil er sagt ja, und das lesen wir in den Evangelien, ich aber sage euch. Oder wir lesen davon, dass Jesus mit Autorität spricht. Das heißt, wenn Jesus den Text auslegt, wenn Jesus lehrt, beruft er sich nicht auf irgendwelche vorigen Lehrer, sondern er spricht aus seiner eigenen Person heraus. Er zeigt nicht andere Rabbis an, sondern er lehrt auf eine Art und Weise, die anders ist. Und so lehrt er auch hier. Er lehrt voller Autorität. Also muss sich Jesus verteidigen vor diesen Vorwürfen. Wir lesen in Vers 16, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das heißt, um Jesu Lehre zu verstehen, um Jesus richtig richten zu können, um ein richtiges Urteil über Jesus zu treffen, müssen wir verstehen, dass seine Lehre von Gott kommt. Das mussten die Leute damals verstehen. Wie ist es mit dir? Glaubst du das? Verstehst du das? Wenn du die Lehre von Jesus hörst oder liest, woher glaubst du, kommt seine Weisheit? Ist er einfach ein antiker religiöser Lehrer? Vielleicht ein Philosoph? Und hier greift Jesus diesen ersten Punkt aus Kapitel 5 wieder auf. Er und der Vater arbeiten im Einklang. Das, was der Vater tut, ist das, was Jesus tut. Das, was der Vater lehrt, ist das, was Jesus lehrt. In ein paar Kapitel sagt Jesus sogar, dass er und der Vater eins sind. Das heißt, das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir Jesu Lehre verstehen müssen, wir müssen glauben und verstehen, dass Jesus eine göttliche Autorität hat in dem, was er lehrt. Jesus sagt das, was Gott sagt. Wie geht das? Das ist leicht gesagt, okay, glaube, dass Jesus von Gott spricht. Aber wie geht das? Und ich glaube, der Text hilft uns dabei. Vers 17. Wenn jemand dessen, also Gottes, Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Also Jesus erklärt hier weiter, er sagt, meine Lehre kommt von Gott. Und wenn du das verstehen willst, gibt es einen Weg, das zu tun. Du musst bereit sein, du musst es wollen, du musst die Sehnsucht danach haben, Gottes Willen zu tun. Und ich glaube, hier offenbart Jesus seinen Zuhörern den Schlüssel, um seine Lehre zu verstehen. Du wirst erst dann begreifen, was Jesus lehrt. Du wirst erst dann begreifen, dass Jesu Lehre von Gott kommt, wenn du bereit bist, Gottes Willen zu tun. Warum? Also in dem Gedankenschritt, also wir wollen verstehen, was Jesus gelehrt hat. Wir müssen verstehen, dass seine Lehre von Gott kommt. Und das passiert nur, wenn wir Gottes Willen tun. Also was ist der Zusammenhang zwischen Gottes Willen und Jesu Lehre zu verstehen? Und um das zu begreifen, müssen wir verstehen, was Gottes Willen ist. Ich hoffe, das macht Sinn in der Reihenfolge. Und da kann man viel drüber reden und sagen, ich glaube aber, dass Paulus es im 1. Thessalonicher 4, Vers 3 am besten auf den Punkt bringt. Dort schreibt er, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist, was Gott von dir will. Das ist seine Sehnsucht für dich, ist, dass du in Heiligung wächst. Das heißt, er will, dass du sündloser wirst, dass du perfekt wirst. Gottes Willen ist immer, dass du heiliger lebst. Alle Gebote, alle Weisheiten, Lehren, Beispiele der Bibel helfen uns immer mehr, zu diesem Punkt zu kommen. Was passiert also in deinem Leben, wenn du Christ bist und du strebst danach, Gottes Willen zu tun? Du wirst heiliger werden. Das bedeutet, du wirst mehr Liebe zu Gott und zu deinen Mitmenschen empfinden. Du wirst mehr Sieg über deine Sünden erfahren. Schlussendlich wirst du mehr wie Jesus werden. Und desto mehr du ein gottgefälliges und heiliges Leben lebst, desto mehr wirst du erkennen, dass das, was Jesus gelehrt hat, wahr ist. Dass wenn Jesus sagt, es ist besser zu geben als zu nehmen, dass das stimmt. Dass es besser zu dienen ist als zu herrschen, dass das wahr ist. Dass es besser ist, seine Feinde zu lieben, als sie zu hassen. Das sind Gedanken, die sind in unserer Welt irrational. Keiner geht her und sagt, du willst glücklich sein im Leben, dann achte den anderen als mehr wert als dich selbst. Doch wenn wir das tun und wenn wir danach leben, dann werden wir erfahren, doch das stimmt. Also was Jesus gelehrt hat, sei es über Vergebung, über Nachfolge, über Nächstenliebe oder, desto mehr du danach lebst, desto mehr wirst du erkennen und erfahren, dass das, was er sagt, wahr ist. Wenn wir Gottes Willen für unser Leben tun wollen, dann werden wir, glaube ich, wie Petrus bezeugen können, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es ist in dem Tun, dass wir begreifen und dass wir lernen. Meine Tochter möchte seit langem schwimmen lernen. Und immer wieder sagt sie, Papa, ich will schwimmen lernen, Papa, ich will schwimmen lernen. Also haben wir sie vor, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile bei einem Schwimmkurs angemeldet. Also 2-mal die Woche geht sie mit ihrer Mama und ihren 2 Brüdern ins Hallenbad, um schwimmen zu lernen. Sie hat mich im Pool schon oft beobachtet beim Schwimmen. Gesehen, wie Papa da seine Runden dreht. Konnte sie dadurch schwimmen? Nein. Ich habe sie auch erklärt. Ne, Elena, also man muss so mit den Ärmchen und den Beinchen und den Treten und alles. Ich habe es erklärt, so gut wie ich es konnte. Und sie konnte danach schwimmen? Nein. Was muss also meine Tochter tun, um schwimmen zu lernen? Sie muss selber machen. Sie muss im Pool sein, ohne Schwimmflügel, am Anfang mit dem Lehrer. Aber schlussendlich lernt man Schwimmen nicht durch Bücher lesen und nicht durch Videos gucken übers Schwimmen, sondern im Wasser sein und schwimmen. Schwimmflügel ab und los. Und das ist im Glauben nicht anders. Wenn deine Einstellung ist, dass du alles genau über Jesus erst wissen musst, bevor du ihm glauben kannst, sagt uns dieser Text, dass du ihn nie wirklich verstehen wirst. Anstatt zu sagen, ich muss erst alles verstehen, müssen wir sagen, ich bin bereit, das, was ich bereits verstanden habe, umzusetzen. Ich werde tun mit dem Wissen, das ich habe, in dem Vertrauen, dass ich mehr von Gott dadurch bekomme. Es ist learning durch doing. Ja? Learning by doing, also dieses Schwimmflügel ab im Glauben. Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du nicht weiterkommst? Wo sehnst du dich nach mehr Einsicht in geistliche Wahrheiten? Wo hast du das Gefühl, dass du mit deinem Glaubensleben vor eine Wand gelaufen bist? Tue das, was du kannst, mit der Einsicht, die du hast, und Gott schenkt dir mehr Glauben und mehr Vertrauen und mehr Einsicht in seine Wahrheit. Ob wir Wahrheiten erkennen, die Jesus bringt, hängt nicht von unserem Intellekt zusammen. Es sind nicht nur schlaue Menschen, die Gott begreifen können. Du willst dieses Buch verstehen? Du musst dafür nicht Pastor sein oder Theologiestudent oder Trainee. Gott offenbart sich in seinem Wort für diejenigen, die bereit sind, demütig das zu tun, was sie wissen, und dadurch immer mehr zu lernen. Und ich liebe dieses Zitat von J.C. Ryle. Er sagt, ehrlicher Gehorsam zu Gottes Willen ist ein klarer Weg, geistliche Weisheit zu bekommen. Dein Intellekt oder Verstand oder Klugheit wird dir nicht helfen, Jesus besser zu verstehen, sondern die Bereitschaft, eine demütige Haltung zu haben und nach dem zu leben, was du schon weißt. Und ich glaube auch, dass der Text uns dann zeigt, das Erste, was wir dadurch erkennen, wenn wir diese Haltung haben. In Vers 18 erklärt Jesus selber weiter über seine Lehre. Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Wir müssen verstehen, dass Jesus nicht seine eigene Ehre gesucht hat in dem, was er gelehrt hat, sondern immer die des Vaters. Das, was er hier in Jerusalem macht, die Wunder, die er vollbringt, die Lehre, die er hat, ist kein Ego-Trip. Es geht ihm nicht darum, eine große Schar an Nachfolgern aufzuhäufen. Wir haben das letzte Woche, hat Matthias das schon angedeutet, seine Brüder fordern ihn ja dazu auf. In den Versen 3-5 sagen sie ja, zeig ihnen doch deine Werke, offenbaren dich, wenn du etwas gelten willst. Und Jesus sprang damals nicht drauf ein und er tut es heute in unserem Text auch nicht. Es geht Jesus nicht darum, sich selbst groß zu machen, sondern Gott groß zu machen. Und weil er das tut, ist er glaubwürdig. Das heißt, wenn du bereit bist, Jesu Lehre zu erkennen, wenn du bereit bist oder wenn du dich danach sehnst, diese Entscheidung zu treffen, wer ist Jesus, und du seine Lehre erkennst und ihm nachfolgst, dann wirst du sehen, dass was Jesus sagt, stimmt. Er redet nicht von sich selbst, er redet von Gott und er ist glaubwürdig. Also, ich glaube, ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass dieser Text uns helfen möchte, zu erkennen oder diese Frage, wer ist Jesus, richtig zu erklären. Wir haben gesehen, dass Jesus, um Jesus richtig zu verstehen, wir seine Lehre richtig verstehen müssen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil zu diesem Text. Und ich glaube, hier sehen wir, dass wir Jesu Werke richtig verstehen müssen, um ihn richtig einschätzen zu können, um das richtige Urteil über Jesus zu fällen. Also, was Jesus gesagt bzw. gelehrt hat, sagt viel über ihn aus. Was er getan hat, aber auch. Jesus hat nämlich nie willkürlich gehandelt. Alle seine Wunder, alles das, was er getan hatte unter den Menschen, hat immer ein Ziel vor Augen. Er möchte immer mit dem, was er tut, den Menschen etwas zeigen. Und tatsächlich im Johannesevangelium gibt es sogar 7 Zeichen, also wo Johannes bewusst darauf hinweist, diese 7 Wunder sollen ganz Bestimmtes von Jesus zeigen. Dazu gehören die Verwandlung von Wasser in Wein, die Heilung des Sohnes des Beamten, die Heilung des Verkrüppelten, Speisung der 5000, Gehen über Wasser, Heilung des Blinden und Auferweckung von Lazarus von den Toten. Alle diese besonders bemerkenswerten Wundern, von denen wir im Johannesevangelium lesen, dienen als Zeichen, uns etwas über Jesus zu zeigen. Sie zeigen seine Besonderheit, seine Macht, seine Göttlichkeit. Und hier in Johannes 7 nutzt Jesus die Chance, eines dieser 7 Zeichen, nämlich die Heilung des Gelähmten, die wir in Kapitel 5 gelesen haben, er nutzt die Chance, diese Heilung zu benutzen, um etwas von sich selbst zu erklären. Um die damals und auch für uns heute zu zeigen, wer bin ich? Also, nachdem Jesus in den Versen 14 bis 18 seine Lehre verteidigt hat, geht er jetzt ein bisschen in die Offensive. Ich lese ab Vers 19. Hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? In Kapitel 5 haben wir gelesen, dass Jesus vor circa einem Jahr in Jerusalem war und dieses Wunder vollbracht hatte. Und seitdem gibt es in Jerusalem diesen Wunsch, ihn wegzuschaffen, ihn umzubringen. Und Mord, und das sollte uns nicht überraschen, ist nicht erlaubt, auch damals nicht. Das heißt, das, was die leitende Elite will, ist ganz klar gegen das Gesetz Gottes, einen Unschuldigen umzubringen. Vers 20, das Volk antwortet, bist du besessen, wer sucht dich zu töten? Und hier einfach kurz zur Erklärung, ich glaube, was hier, wenn hier von dem Volk gesprochen wird, das ist die Masse, die nach Jerusalem gekommen ist. Das sind die Zuhörer, die von den ganzen Machenschaften der Starken und Machthaber nichts wissen. Sie wissen nichts von diesem Komplott. Für sie ist es unsinnig, Jesus ist doch nur ein Lehrer. Wieso wollen diese Menschen ihn umbringen? Und Jesus benutzt dann dieses Wunder, um quasi 2 Sachen zu erklären. Er will erklären, dass das, was er am Sabbat getan hat, nicht das Gesetz Mose bricht, sondern im Einklang ist zu dem, wie auch die Juden, die ihn umbringen wollen, das Gesetz deuten. Und er will dadurch helfen, dass wir seine Werke verstehen, dass wir hinter das Offensichtliche sehen, zu dem, was er wirklich dadurch sagen will. Das heißt, er will uns zeigen, wozu dieses Zeichen dient. Wie macht er das? Vers 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ein einziges Werk habe ich getan und es wundert euch alle. Mose hat doch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen wird, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Also für die Juden damals gab es ein Problem, ein Widerspruch in ihrem Gesetz. Das vierte Gebot sagt, du sollst den Sabbat heilig halten. Du sollst ihn ehren, du sollst nicht an diesem Tag arbeiten. Und sie hatten sich alles Mögliche an komplizierten Regeln aufgestellt, um genau zu sagen, das ist Arbeit und das ist nicht Arbeit. Du kannst so viele Schritte am Tag gehen, das ist noch nicht Arbeit, aber wenn du weiter als das läufst, dann ist es Arbeit. Und es gibt hunderte von verschiedenen Richtlinien, was es heißt, am Sabbat zu arbeiten. Und wir sehen in den Evangelien immer wieder, wie wichtig ihnen dieser Sabbat war. Also wie oft begegnen Jesus und seine Jünger Konfliktsituationen wegen das, was sie am Sabbat tun. Aber laut 3. Mose 12,3 soll ein Junge 8 Tage nach seiner Geburt beschnitten werden. Was nun tun, wenn dieser 8. Tag auf einem Sabbat fällt? Ignorierst du Mose oder ignorierst du Mose? Also irgendwo ist da ein Konflikt. Und die Juden damals haben verstanden, dass es richtig ist, den Sabbat zu brechen, um einen Jungen zu beschneiden. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Beschneidung ein Zeichen des Bundes zwischen den Juden und Gott war. Das heißt, mit der Beschneidung wurde dieser Junge eingefügt in Gottes Volk. Also beschnitten zu sein heißt, Teil Gottes Volk zu sein. Was wiederum bedeutet, wenn du nicht beschnitten bist, dann bist du nicht Teil von Gottes Volk. Du gehörst nicht zu der Geschichte und die Verheißungen, die sie haben über das, was Gott für sie tun wird, trifft nicht auf dich zu. Sie waren also vor diesem Problem. Wir haben hier einen Jungen. Entweder halten wir das 4. Gebot und schließen ihn aus der Familie Gottes aus oder wir brechen das Gebot und fügen ihn in diese Familie ein. Sie waren also bereit, weil sie ein Verständnis dafür haben, zum Wohle des Einzelnen zu handeln, damit er Teil von Gottes Familie ist. Und da haben sie dann einfach einen Denkfehler gehabt mit Jesus. Weil für sie war Beschneiden okay, aber Heilen war nicht okay. Und Jesus zeigt ihnen diese Heuchelei auf. Jesus zeigt hier, dass das Handeln, das am Sabbat wichtig ist, nicht das, was man tut, sondern das, was man damit erreicht. Und ich glaube, dass Jesus hier mehr tut, als nur eine Gesetzeslehre zu haben, halten mit den Menschen. Ich glaube, er heilte diesen Mann bewusst am Sabbat, um ein Zeichen zu setzen. Und jetzt ist die Frage, ein Zeichen auf was? Auf seine Barmherzigkeit. Auf seine Gnade. Es war ein Zeichen, es war ein Vorgeschmack auf das, was er tun würde. Achte bitte mit mir in Kapitel 7 auf Vers 23. Da steht, Jesus hat den ganzen Menschen gesund gemacht. Das heißt, alle Werke, alle Taten, alles, was Jesus getan hat, um hier auf Erden, als er unter uns war, galt immer wieder diesem selben Ziel. Er wollte Menschen wieder ganz gesund machen. Und hier meine ich nicht nur, dass es um physische Heilung geht, auch wenn er das getan hat. Aber es ging darum, eine Wiederherstellung der kaputten Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Wenn du also verstehen willst, wenn du wissen willst, wer Jesus ist, dann musst du verstehen, dass er gekommen ist, um dich und mich wieder gesund zu machen. Wenn du hier heute bist und du bist nicht Christ, dann will ich dir sagen, dass dieses Angebot auch dir gilt. Dein Problem, wie dieser Gelähmte, ist, dass du durch Sünde gebrochen bist und dich nicht selbst heilen kannst. Deine Gebrochenheit ist nicht in erster Linie eine physische Gebrochenheit, sondern ein Bruch in der Beziehung mit Gott. Du stehst, wenn du Gott nicht kennst, als sündig vor einem heiligen und einem gerechten Gott. Und dieser Gelähmte konnte sich nicht selber gesund machen. Und wenn du Gott nicht kennst, dann kannst du dich nicht selber retten. Du kannst nur auf Jesu Barmherzigkeit und auf seine Gnade hoffen. Und dafür ist Jesus doch da, um die Gebrochenheit dieser Welt wieder gut zu machen. Das größte Werk, wenn es darum geht, Jesus zu verstehen, ist doch das, was er am Kreuz getan hat für dich und für mich. Als er für deine und meine Sünden gestorben ist. Als er die Gebrochenheit auf sich genommen hat. damit du, wenn du dich zu ihm wendest, seine Heilung empfangen kannst. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst in deiner Gebrochenheit, dann schenkt er dir ein neues Leben. Und wenn du das nicht verstehst und wenn du da mehr wissen willst, dann sprich bitte mich oder einer von den Pastoren nachher an. Es geht uns in dieser Gemeinde immer wieder darum, zu erklären, damit ihr erkennen dürft, dass Jesus gekommen ist, um euch heil zu machen. Aber was ist mit dir, Christ, wenn du das heute hörst? Und du sagst, ja, ich habe das erkannt. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Was passiert in deinem Herzen, wenn du die Werke von Jesus betrachtest? Wie gut kennst du diesen Jesus? Verstehst du, was er am Kreuz für dich getan hat? Wenn dir Jesus in den Evangelien begegnet und du von seinen Taten liest, was macht das mit dir und deinem Herz? Siehst du seine Barmherzigkeit? Siehst du seine Geduld, seine Liebe, seine Aufopferungsbereitschaft? Wenn du Jesus siehst, siehst du dann deinen Retter? Siehst du deinen Herr und deinen Gott? Willst du ihm nicht treuer folgen? Willst du ihn nicht besser kennenlernen? Meine Lieben, wir müssen Jesus richtig erkennen. Und hier kommen wir auch zu meinem dritten und auch letzten Punkt. Jesus will uns helfen, richtig zu richten, Jesus richtig zu erkennen. Und du und ich, wir können nicht durchs Leben gehen, ohne Entscheidungen zu treffen, ohne Urteile zu fällen. Und desto besser wir informiert sind, desto besser können wir Entscheidungen treffen. Und die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, ist die: Wer ist Jesus für dich? Also nachdem Jesus seine Lehre und seine Werke seinen Zuhörern damals, dass er sich verteidigt hat und erklärt hat, kommt er zu Vers 24. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Und die Menschen damals richteten Jesus nach dem, was vor Augen war. Und wenn wir nicht aufpassen, tun wir dasselbe. Sie haben nur gesehen, wie er jemand am Sabbat geheilt hat. Sie haben seine Taten gesehen, dass er das Gesetz gebrochen hat. Aber Jesus sagt, nee, ihr müsst dahinter gucken. Es geht mir nicht darum, dieses Gesetz zu halten, sondern es geht mir darum, die Sünden zu bekämpfen und euch Erlösung zu schaffen. Und sie sahen seine Lehre und seine Behauptung, mit Gott gleich zu sein. Und sie urteilten ihn dafür und verurteilten ihn dafür. Und Jesus sagt, nee, ihr müsst die Worte begreifen. Es geht mir nicht nur darum zu sagen, dass ich mit Gott gleich bin. Es geht mir darum, dass ihr erkennt, dass ich Gott bin. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr das versteht. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen über wer Jesus ist. Wir müssen seine Lehren verstehen, wir müssen seine Werke verstehen. Und wenn wir das tun, dann werden wir erkennen, dass Jesus Christus Gott allmächtig ist. Dass er für uns auf diese Welt gekommen ist. Dass er für deine Sünden gestorben ist. Dass er Heil und Heilung bringt. Und das muss für uns sein. Geh nicht raus heute, ohne ein besseres Verständnis von Jesus zu haben. Lerne seine Lehre und seine Werke besser zu verstehen. Lerne ihn richtig zu richten. Zum Wohl deiner Seele. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für das, was du tust und das, was du lehrst. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder offenbarst, wer du bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu verinnerlichen, dass wir erkennen dürfen, wer du bist, dass wir unser Leben danach ausrichten, dass wir bereit sind, kleine Schritte zu tun, da, wo du uns hinführst, da, wo wir wissen, das sollte ich lassen, das sollte ich tun, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Hilf uns, in Heiligung zu wachsen. Hilf uns, dich immer besser zu erkennen, zu verstehen. Sei du uns gnädig, Herr. Amen.